Daenerys. Der Gestank des Lagers war so abscheulich, dass Dany sich zusammenreißen musste, um nicht zu würgen. Ser Barristan rümpfte die Nase und sagte, »Euer Gnaden, ihr solltet euch hier nicht aufhalten und diese üblen Ausdünstungen einatmen.« »Ich bin das Blut des Drachen«, erinnerte Dany ihn. »Habt ihr je einen Drachen mit der Ruhe gesehen?« Viserys hatte oft behauptet, die Targaryen stünden über den Seuchen, die gewöhnliche Menschen befielen, und soweit sie es sagen konnte, hatte er damit recht gehabt. Sie hatte schon gehungert und gefroren und Angst gelitten, aber sie war nie krank geworden.
»Dennoch«, sagte der alte Ritter, »würde ich mich besser fühlen, wenn ihr in die Stadt zurückkehrt, euer Gnaden.«
Die bunten Ziegelmauern von Meereen lagen eine halbe Meile hinter ihnen.
»Die rote Ruhe ist das Verderben eines jeden Heeres seit dem Zeitalter der Dämmerung. Überlasst es uns, das Essen zu verteilen, euer Gnaden.«
»Morgen. Jetzt bin ich hier. Ich will es mir anschauen.« Sie gab ihrer Silbernen die Fersen. Die anderen trabten ihr hinterher. Yogo ritt voraus, Ago und Rakaro gleich hinter ihr. Sie hielten die langen Dothraki-Peitschen bereit, um alle Kranken und Sterbenden aus ihrer Nähe zu vertreiben. Ser Barristan ritt auf einem Apfelschimmel rechts von ihr. Links begleiteten sie Symon Striemenrücken von den Freien Brüdern und Marselen von den Männern der Mutter. 23 Soldaten folgten den Hauptleuten, um die Karren mit den Lebensmitteln zu bewachen. Alle waren beritten, Dothraki und Messingtiere und Befreite, und alle teilten das gleiche Unbehagen angesichts dieser Aufgabe. Die Astapori taumelten ihnen in einer grausigen Prozession hinterher, die mit jedem Schritt länger wurde. Manche redeten in Sprachen, die sie nicht verstand, andere konnten nicht mehr sprechen. Viele streckten Dany die Hände entgegen oder knieten nieder, wenn ihre Silberne vorbeikam.
»Mutter«, riefen sie ihr zu, in den Dialekten von Astapor, Lys und Alt-Volantis, in kehligem Dothraki und den weichen Silben von Quart.
Sogar in der gemeinen Zunge von Westeros.
»Mutter, bitte, Mutter, helft meiner Schwester, sie ist krank. Gib mir Essen für die Kleinen, bitte.« »Mein alter Vater, helft ihm. Helft ihr, helft mir.«
»Ich kann euch nicht mehr helfen«, dachte Dany verzweifelt. Die Astapori hatten keinen Ort, an den sie gehen konnten. Tausende waren vor Meereens dicken Mauern eingetroffen, Männer und Frauen und Kinder, Greise und kleine Mädchen und Säuglinge. Viele waren krank, die meisten ausgehungert, und alle waren zum Sterben verdammt. Daenerys wagte es nicht, die Tore zu öffnen und sie in die Stadt zu lassen. Sie hatte für sie getan, was sie konnte. Sie hatte ihnen Heiler geschickt, blaue Grazien und Bannsänger und Bader, aber auch von denen waren manche erkrankt, und keine ihrer Künste verlangsamte die galoppierende Ausbreitung der Ruhe, die mit der fahlen Mähre gekommen war. Die Gesunden von den Kranken zu trennen, hatte sich ebenfalls als undurchführbar erwiesen. Ihre tapferen Schilde hatten es versucht und Ehemänner von ihren Frauen getrennt, Kinder von den Müttern, obwohl die Astapori weinten und sich mit Händen und Füßen wehrten und mit Steinen warfen. Einige Tage später waren die Kranken tot und die Gesunden waren krank. Sie voneinander zu trennen hatte nichts bewirkt. Sogar die Ernährung der Flüchtlinge wurde schwierig. Jeden Tag schickte sie, was sie erübrigen konnte, doch jeden Tag wurden es mehr und ihre Vorräte wurden kleiner. Es wurde auch schwieriger, Fuhrleute zu finden, welche die Wagen lenkten. Zu viele der Männer, die sie ins Lager geschickt hatte, waren selbst an der Ruhr erkrankt. Andere waren auf dem Weg zurück in die Stadt überfallen worden. Gestern hatte man einen Wagen umgekippt und zwei ihrer Soldaten getötet. Daher hatte die Königin beschlossen, die Lebensmittel heute persönlich auszuliefern. Jeder ihrer Berater hatte heftige Einwände gegen dieses Vorhaben geäußert, von Retznack und dem Schurschädel bis hin zu Ser Barristan, aber Daenerys ließ sich nicht davon abbringen. »Ich werde mich nicht von ihnen abwenden«, hatte sie stur beharrt. »Eine Königin muss das Leid ihres Volks kennen.« Leid war das Einzige, an dem es nicht mangelte. Es gibt kaum noch ein Pferd oder Maultier, obwohl so viele von Astapor hergeritten sind«, berichtete Marselen ihr. »Sie haben die Tiere aufgegessen, Euer Gnaden, zusammen mit allen Ratten und streunenden Hunden, die sie fangen konnten. Manche haben jetzt angefangen, ihre eigenen Toten aufzuessen.«
»Menschen dürfen das Fleisch von Menschen nicht essen«, sagte Aggo. »Das ist bekannt«, stimmte Rakaro zu. »Sie sind verflucht.«
»Denen sind alle Flüche gleichgültig«, meinte Symon Striemenrücken.
Kleine Kinder mit aufgequollenen Bäuchen liefen an ihnen vorbei, zu schwach und zu verängstigt, um zu betteln. Hagere Männer mit eingesunkenen Augen saßen zwischen Sand und Steinen und schissen sich das Leben aus dem Leibe, das ihnen in Braun und Rot die Beine herunterlief. Viele schissen inzwischen sogar da, wo sie schliefen, weil sie zu schwach geworden waren, um es bis zu den Gräben zu schaffen, die Auszuheben sie befohlen hatte. Zwei Frauen stritten sich um einen verkohlten Knochen. In der Nähe stand ein Zehnjähriger und aß eine Ratte. Er aß mit einer Hand, in der anderen hielt er einen angespitzten Stock, mit dem er jeden vertrieb, der ihm seinen Schatz abjagen wollte. Überall lagen unbestattete Leichen. Dani sah einen Mann, der unter einem schwarzen Mantel im Dreck lag, doch als sie vorbeiritt, löste sich der Mantel in tausend Fliegen auf. Zu Skeletten abgemagerte Frauen saßen auf dem Boden und hielten sterbende Kinder in den Armen. Ihre Blicke verfolgten sie. Wer noch die Kraft hatte, rief:
»Mutter, bitte, Mutter, seid gepriesen, Mutter.«
»Seid gepriesen«, dachte Dani bitter. »Von eurer Stadt sind nur Asche und Knochen geblieben. Euer Volk stirbt um euch herum, und ich kann euch keinen Schutz bieten, keine Heilung, keine Hoffnung. Nur trockenes Brot und verwurmtes Fleisch, harten Käse und ein wenig Milch. Preiset mich, preiset mich!«
»Was für eine Mutter hat keine Milch, um ihre Kinder zu sättigen?«
»Zu viele Tote«, sagte Aggo. »Man sollte sie verbrennen.«
»Wer soll sie verbrennen?« fragte Sir Barristan. »Die rote Ruhe ist überall. Jede Nacht sterben 100 Menschen.«
»Es ist nicht gut, die Toten zu berühren«, sagte Yoko.
»Das ist bekannt«, sagten Aggo und Rakaro wie aus einem Mund.
»Mag sein«, erwiderte Dani. »Trotzdem muss diese Arbeit getan werden.«
Sie dachte einen Moment lang nach.
»Die Unbefleckten fürchten sich nicht vor Leichen. Ich spreche mit Grauer Wurm.«
»Euer Gnaden«, sagte Sir Barristan, »die Unbefleckten sind eure besten Krieger. Wir dürfen es nicht wagen, sie der Seuche auszusetzen. Sollen die Astapori ihre Toten selbst bestatten?«
»Sie sind zu schwach«, sagte Symon Striemenrücken.
Dani erwiderte:
»Etwas Essen wird sie stärken.«
Symon schüttelte den Kopf.
»Bei den Sterbenden wären unsere Vorräte nur verschwendet, Euer Erhabenheit. Wir haben nicht einmal genug zu essen für die Lebenden.«
Er hatte nicht Unrecht, das wusste sie, aber es machte seine Worte nicht erträglicher.
»Wir sind weit genug«, entschied die Königin. »Hier verteilen wir das Essen.«
Sie hob die Hand. Hinter ihr blieben die Wagen rumpelnd stehen, und ihre Reiter bildeten einen Kreis darum, um die Astapori vom Sturm auf die Vorräte abzuhalten. Sobald sie stehen geblieben waren, wurde das Gedränge um sie herum größer, als mehr und mehr Leidende auf die Wagen zuhumpelten und taumelten. Die Reiter versperrten ihnen den Weg.
»Wartet, bis ihr an der Reihe seid«, riefen sie. »Nicht drängeln! Zurück! Bleibt zurück! Es gibt Brot für alle! Geduldet euch, bis ihr an der Reihe seid!«
Dani konnte nur im Sattel sitzen und abwarten. »Sir«, sagte sie zu Barristan Selmy, »können wir nicht mehr für sie tun? Ihr habt Vorräte.«
»Vorräte für die Soldaten, Euer Gnaden. Möglicherweise müssen wir einer langen Belagerung standhalten. Die Sturmkrähen und die Zweitgeborenen können den Junkischen zwar zusetzen, aber bestimmt bewegen sie die nicht zur Umkehr. Wenn mir Euer Gnaden erlauben würde, ein Heer aufzustellen...«
»Sollte es zur Schlacht kommen, würde ich lieber von Mirens Mauern auskämpfen«, Sollen die Junkai doch versuchen, meine Zinnen zu stürmen?«
Die Königin sah sich um.
»Wenn wir unsere Vorräte gerecht verteilen...«
»Würden die Astapori ihren Teil binnen weniger Tage vertilgen, und das würde uns dann während der Belagerung fehlen.«
Dani blickte sich im Lager um und schaute hinüber zu Mirens bunten Mauern. Die Luft war voller Fliegen und Geschrei.
»Die Götter haben diese Seuche geschickt, um mich zu demütigen. So viele Tote. Ich werde keine Leichen essen lassen.«
Sie winkte Ago zu sich.
»Reite zum Tor und bring mir Grauer Wurm und 50 seiner Unbefleckten.«
»Khaleesi, das Blut von deinem Blut gehorcht.«
Ago gab seinem Pferd die Fersen zu spüren und galoppierte davon. Ser Barristan schaute mit schlecht verhohlener Besorgnis zu.
»Ihr solltet nicht allzu lange hier verweilen, euer Gnaden. Die Astapori bekommen zu essen, wie ihr angeordnet habt. Mehr können wir für die armen Teufel nicht tun. Wir sollten in die Stadt zurückkehren.«
»Geht, wenn ihr möchtet, Ser. Ich werde euch nicht aufhalten. Niemanden von euch.«
Dani schwang sich vom Pferd.
»Ich kann ihnen keine Heilung bringen, aber ich kann ihnen zeigen, dass ihre Mutter sich um sie sorgt.«
Iogo stockte der Atem.
»Khaleesi, nein!«
Das Glöckchen in seinem Zopf klingelte leiser, als er abstieg.
»Ihr dürft nicht näher an sie herangehen. Lasst euch nicht von ihnen anfassen, nicht!«
Dani ging direkt an ihm vorbei. Einige Schritte entfernt lag ein alter Mann auf dem Boden, stöhnte und starrte hinauf zum grauen Bauch der Wolken. Sie kniete neben ihm, rümpfte die Nase, weil er so stank, und strich ihm das schmutzige graue Haar zurück, um seine Stirn zu fühlen.
»Sein Fleisch glüht. Ich brauche Wasser, um ihn zu waschen. Mehr Wasser genügt. Marselen, würdest du mir welches holen? Auch Öl brauche ich für den Scheiterhaufen. Wer hilft mir, die Toten zu verbrennen?«
Als Ago mit grauer Wurm und 50 Unbefleckten zurückkehrte, hatte Dani sie ausreichend beschämt, so dass sie ihr halfen. Simon Striemen Rücken und seine Männer trennten die Lebenden von den Toten und stapelten die Leichen zu Haufen, während Yogo, Rakaro und ihre Dothraki jenen, die noch gehen konnten, bis zum Strand halfen, wo sie badeten und ihre Kleidung wuschen. Ago starrte sie alle an, als wären sie verrückt geworden, doch Grauer Wurm kniete neben der Königin und sagte,
»Dieser hier wird helfen.«
Noch vor Mittag brannten ein Dutzend Feuer. Öliger schwarzer Rauch stieg hinauf und befleckte den gnadenlos blauen Himmel. Danis Reitkleidung war schmutzig und voller Ruß, als sie von den Scheiterhaufen zurücktrat.
»Erhabenheit«, sagte Grauer Wurm, »dieser hier und seine Brüder erbitten eure Erlaubnis, im Salzwasser zu baden, wenn wir unsere Arbeit hier erledigt haben, damit wir uns im Einklang mit den Gesetzen unserer großen Göttin reinigen können.«
Die Königin hatte nicht gewusst, dass die Eunuchen eine eigene Göttin hatten.
»Wer ist diese Göttin? Einer der Götter von Gies?«
Grauer Wurm wirkte verlegen.
»Die Göttin hat viele Namen. Sie ist die Herrin der Speere, die Braut der Schlacht, die Mutter der Heere, aber ihr wahrer Name gehört nur jenen Armen, die ihre Männlichkeit auf ihrem Altar verbrannt haben. Wir dürfen anderen gegenüber nicht von ihr sprechen. Dieser hier bittet euch um Vergebung.«
»Wie du willst, und ja, badet, wenn ihr möchtet. Danke für eure Hilfe.«
»Diese hier leben nur, um euch zu dienen.«
Als Daenerys in ihre Pyramide zurückkehrte, mit wunden Gliedern und schwerem Herzen, fand sie Missandei vor, die eine alte Schriftrolle las, während sich Iri und Jiki um Rakaro stritten.
»Du bist zu dünn für ihn«, sagte Jiki. »Du bist fast ein Junge. Rakaro geht nicht mit Jungen ins Bett. Das ist bekannt.«
Iri erwiderte aufbrausend,
»es ist bekannt, dass du fast eine Kuh bist. Rakaro geht nicht mit Kühen ins Bett.«
»Rakaro ist Blut von meinem Blut. Sein Leben gehört mir, nicht euch«, sagte Dani zu den beiden.
Rakaro war während seiner Abwesenheit von Meereen eine ganze Spanne gewachsen, seine Arme und Beine waren jetzt mit Muskeln bepackt und in seinem Haar läuteten 4 Glöckchen. Er überragte inzwischen Ago und Yogo, wie ihren beiden Zofen nicht entgangen war.
»Jetzt seid ruhig, ich muss baden.«
Nie zuvor war sie sich so schmutzig vorgekommen.
»Jiki, hilf mir aus dieser Kleidung, dann bring sie fort und verbrenn sie. Iri, sag Quetzer, sie soll mir etwas Kühles, Leichtes zum Anziehen suchen. Es war ein heißer Tag.
Auf der Terrasse ging ein kühler Wind. Dani seufzte vor Behagen, als sie sich ins Wasser ihres Beckens gleiten ließ. Auf ihren Befehl hin zog sich Miss Sunday aus und folgte ihr hinein.
»Diese hier hat gehört, wie die Astapori letzte Nacht an der Mauer gekratzt haben«, sagte die kleine Schreiberin, während sie Dani den Rücken wusch.
Iri und Jiki wechselten einen Blick.
»Niemand hat gekratzt«, sagte Jiki. »Kratzen? Wie soll man denn an der Mauer kratzen?«
»Mit den Händen«, sagte Miss Sunday. »Die Ziegel sind alt und bröckeln. Sie versuchen, sich einen Weg in die Stadt zu graben.«
»Das würde doch Jahre dauern«, sagte Iri. »Die Mauern sind sehr dick, das ist bekannt.«
»Das ist bekannt«, stimmte Jiki zu.
»Ich träume ebenfalls von Ihnen.«
Dani ergriff Miss Sundays Hand.
»Das Lager ist eine gute halbe Meile von der Stadt entfernt, meine Süße. Niemand hat an der Mauer gekratzt.«
»Euer Gnaden weiß es am besten«, sagte Miss Sunday. »Soll ich euch das Haar waschen? Es ist fast an der Zeit. Retznack Moretznack und die grüne Grazie kommen, um die Hochzeitsvorbereitungen zu besprechen.«
Dani setzte sich planschend auf.
»Das hätte ich fast vergessen.«
»Vielleicht wollte ich es vergessen.«
»Und danach soll ich mit Hitzda zu Abend speisen.«
Sie seufzte.
»Iri, bring mir die grüne Toka, die Seidene mit der myrischen Spitze.«
»Die wird gerade ausgebessert, Khaleesi. Die Spitze war gerissen. Die blaue Toka ist frisch gewaschen.«
»Dann eben die blaue. Die wird Ihnen ebenso gut gefallen.«
Sie sollte sich nur halb irren. Die Priesterin und der Seneschall waren erfreut, sie in einer Toka zu sehen, wie es sich für eine anständige mirenische Dame geziemte, doch was sie wirklich wollten, war Dani nackt zu sehen. Der Inneres hörte sie ungläubig an. Als sie fertig waren, sagte sie,
»Ich möchte natürlich niemanden beleidigen, aber gewiss werde ich mich unter keinen Umständen Hitzdas Mutter und Schwester nackt präsentieren.«
»Aber«, sagte Retznack Moretznack und blinzelte, »aber ihr müsst, euer Erhabenheit, es ist so Brauch. Vor der Heirat untersuchen die Frauen aus dem Hause des Mannes den Schoß der Braut und ihre weiblichen Teile, um sicherzustellen, dass sie wohl geformt sind und
fruchtbar«,
beendete Galazza Galare den Satz.
»Ein uraltes Ritual, o Strahlende. Drei Grazien werden dabei anwesend sein, um die Untersuchung zu bezeugen und die richtigen Gebete sprechen.«
»Ja«, bestätigte Retznack, »und danach gibt es einen besonderen Kuchen, einen Frauenkuchen, der nur zu Verlöbnissen gebacken wird. Männer dürfen nicht davon kosten. Mir wurde gesagt, es schmecke vorzüglich, magisch.«
»Und wenn mein Schoß verdorrt ist und meine weiblichen Teile verflucht sind, gibt es dafür auch einen besonderen Kuchen?«
»Hitzda Zolorak mag meine weiblichen Teile untersuchen, nachdem wir geheiratet haben.«
»Karl Drogo hat daran keinen Makel gefunden. Warum also Hitzda?«
»Sollen seine Mutter und seine Schwestern sich gegenseitig untersuchen und sich ihren besonderen Kuchen teilen? Ich werde nicht davon kosten. Und ich werde dem edlen Hitzda auch nicht die Füße waschen.«
»Euer Herrlichkeit, ihr versteht nicht«, protestierte Retznack. »Die Fußwaschung ist eine heilige Tradition. Sie symbolisiert, dass ihr die Dienerin eures Gemahls seid. Auch das Brautgewand steckt voller Bedeutung. Die Braut trägt dunkelrote Schleier über einer weißen Toka, die mit Jungperlen gesäumt ist.«
»Die Königin der Kaninchen darf nicht ohne ihre Schlappohren heiraten.«
»Bei den vielen Perlen werde ich rasseln, wenn ich gehe.«
»Die Perlen versinnbildlichen Fruchtbarkeit. Je mehr Perlen euer Erhabenheit trägt, desto mehr gesunde Kinder werdet ihr zur Welt bringen.«
»Weshalb sollte ich mir 100 Kinder wünschen?«
Dani wandte sich an die grüne Grazie.
»Falls wir nach den Gebräuchen in Westeros heiraten sollten.«
»Würden die Götter von Gies es nicht als wahre Vereinigung anerkennen?«
Galazza Galare hatte ihr Gesicht hinter einem Schleier aus grüner Seide verborgen. Nur ihre Augen waren zu sehen, grün und weise und traurig.
»In den Augen der Stadt wäret ihr nur die Konkubine des edlen Hitzda, nicht seine rechtmäßig angetraute Gemahlin. Eure Kinder wären Bastarde.
Euer Erhabenheit muss Hitzda im Tempel der Grazien heiraten, während alle Edlen von Meren anwesend sind, um eure Vereinigung zu bezeugen.
Holt die Häupter der edlen Häuser unter einem Vorwand aus ihren Pyramiden, hatte Dario gesagt. Die Worte des Drachen sind Feuer und Blut.
Dani schob den Gedanken beiseite. Das war ihrer nicht würdig.
»Wie ihr wünscht«, seufzte sie, »ich werde Hitzda im Tempel der Grazien heiraten und mich in eine weiße Toka mit Jungperlen wickeln lassen. Gibt es sonst noch etwas?«
»Eine Kleinigkeit noch, euer Erhabenheit«, sagte Reznak. »Zur Feier eurer Hochzeit wäre es angemessen, die Kampfarenen wieder zu eröffnen. Das wäre ein schönes Hochzeitsgeschenk für Hitzda und euer euch liebendes Volk, ein Zeichen, dass ihr die alten Sitten und Gebräuche von Meren annehmt.«
»Und außerdem würde es die Götter sehr erfreuen«, fügte die grüne Grazie leise und gütig hinzu.
»Ein Brautpreis, der in Blut gezahlt wird.«
Daenerys war dieses Kampfes müde geworden. Selbst Ser Barristan glaubte nicht, dass sie ihn gewinnen konnte.
»Kein Herrscher kann die Menschen besser machen«, hatte Selmy ihr erklärt. »Baelor der Selige betete und fastete und baute den Sieben einen so prächtigen Tempel, wie ihn sich die Götter nur wünschen konnten. Dennoch gelang es ihm nicht, Krieg und Armut zu beenden.«
»Eine Königin muss auf ihr Volk hören«, mahnte sich Dani.
»Nach der Heirat wird Hitzda König sein. Soll er die Arenen wieder eröffnen, wenn er möchte? Ich möchte damit nichts zu tun haben.«
»Soll das Blut an seinen Händen kleben, nicht an meinen?«
Sie erhob sich. »Wenn mein Gemahl möchte, dass ich ihm die Füße wasche, wird er zuerst meine waschen müssen. Ich werde ihm das heute Abend mitteilen.«
Sie fragte sich, wie ihr Verlobter das aufnehmen würde. Sie hätte sich deswegen keine Sorgen zu machen brauchen. Hitzda zu Lorak trat eine Stunde nach Sonnenuntergang ein. Seine Toka war weinrot mit einem goldenen Streifen und einem Saum aus goldenen Perlen. Dani erzählte ihm von ihrem Treffen mit Reznak und der grünen Grazie, während sie ihm Wein einschenkte.
»Das sind alles leere Rituale«, hatte Hitzda verkündet. »Genau das sind die Dinge, die wir beseitigen müssen. Meren war viel zu lange in diesen törichten alten Traditionen gefangen.«
Er küsste ihr die Hand.
»Daenerys, meine Königin, ich werde euch gern von Kopf bis Fuß waschen, wenn ich das tun muss, um euer König und Gemahl zu werden.«
»Um mein König und Gemahl zu werden, müsst ihr mir lediglich Frieden bringen. Skahat sagte, ihr habt neue Nachrichten für mich.«
»Ja, die habe ich.«
Hitzda schlug die langen Beine übereinander. Er wirkte zufrieden mit sich selbst.
»Yunkai wird Frieden mit uns schließen, aber zu einem Preis. Die Störung des Sklavenhandels hatte der zivilisierten Welt große Schäden hinterlassen. Yunkai und ihre Verbündeten werden eine Entschädigung von uns verlangen, die in Gold und Edelsteinen zu zahlen ist.«
Gold und Edelsteine waren kein Problem.
»Was noch?« »Die Yunkai werden den Sklavenhandel wieder aufnehmen, genauso wie früher. Astapor wird wieder aufgebaut als eine Sklavenstadt. Ihr werdet euch nicht einmischen.«
»Die Yunkai haben den Sklavenhandel wieder aufgenommen, noch bevor ich mich 5 Meilen von ihrer Stadt entfernt hatte. Bin ich umgekehrt? König Kleon hat mich angefleht, mit ihm gegen sie in den Krieg zu ziehen, aber ich habe sein Flehen nicht erhört. Ich möchte keinen Krieg mit Yunkai. Wie oft muss ich das noch sagen? Welche Versprechen brauchen sie noch?«
»Ach, das ist der Dorn an der Rose, meine Königin«,
sagte Hitzda zu Lorak.
»Es schmerzt mich, es zu sagen, aber Yunkai glaubt euren Versprechungen nicht. Sie zupfen ständig die gleiche Seite der Harfe, wegen irgendeines Gesandten, den eure Drachen in Brand gesetzt haben.«
»Nur seine Toka hat gebrannt«,
erwiderte Dani verächtlich.
»Wie dem auch sei, sie trauen euch nicht. Die Menschen von Neu-Gies empfinden das Gleiche. Worte sind Wind, wie ihr selbst so oft gesagt habt. Keines eurer Worte wird den Frieden für Meren sichern. Eure Feinde erwarten Taten. Sie wollen sehen, wie wir heiraten, und sie verlangen meine Krönung zum König, damit ich an eurer Seite herrsche.«
Dani füllte seinen Becher erneut mit Wein und hätte ihm am liebsten den Krug über den Kopf geschüttet, um ihm das selbstgefällige Grinsen aus dem Gesicht zu treiben.
»Heirat oder Gemetzel? Eine Hochzeit oder ein Krieg? Muss ich mich dazwischen entscheiden?«
Ich sehe nur eine Möglichkeit, du Strahlende. Lasst uns gemeinsam das Gelübde vor den Götter von Gies ablegen und gemeinsam ein neues Meereen errichten.«
Die Königin legte sich gerade eine Antwort zurecht, als sie Schritte hinter sich hörte. »Das Essen«, dachte sie. Ihre Köche hatten ihr versprochen, die Leibspeise des edlen Hitz dazu zu bereiten, Hund in Honig, gefüllt mit Pflaumen und Paprika. Doch als sie sich umsah, stand dort Sir Barristan, frisch gebadet und in Weiß. Sein Langschwert hing an seiner Seite.
»Euer Gnaden«, sagte er und verneigte sich, »entschuldigt bitte die Störung, aber ich dachte, ihr würdet es sofort erfahren wollen. Die Sturmkrähen sind in die Stadt zurückgekehrt und bringen Neuigkeiten vom Feind. Die Junkischen marschieren, genau wie wir befürchtet haben.«
In den Augen des edlen Hitzdar blitzte Verärgerung auf.
»Die Königin speist zu Abend. Diese Söldner können warten.«
Sir Barristan beachtete ihn nicht.
»Ich habe Lord Dario gebeten, mir Bericht zu erstatten, wie euer Gnaden befohlen hat. Er lachte und sagte, er würde ihn mit seinem eigenen Blut schreiben, wenn euer Gnaden ihm eure kleine Schreiberin schickte, damit sie ihm die Buchstaben zeigt.«
»Blut?« fragte Dani entsetzt. »Ist das ein Scherz? Nein, nein, sag nichts. Ich muss ihn persönlich sehen.«
Sie war ein junges Mädchen und allein, und junge Mädchen können ihre Meinung ändern.
»Versammelt meine Hauptleute und Kommandeure. Hitzter, ich weiß, ihr werdet mir vergeben. Meereen muss an erster Stelle stehen.«
Hitzter lächelte milde.
»Wir haben noch viele Nächte vor uns, 1000 Nächte. Sir Barristan führt euch hinaus.«
Dani eilte davon und rief ihre Zofen. Sie würde ihren Hauptmann nicht in einer Toka empfangen. Am Ende hatte sie ein Dutzend Kleider anprobiert, ehe sie eins fand, das ihr gefiel, aber sie wollte die Krone nicht aufsetzen, die Jiki ihr anbot. Als Dario Naharis vor ihr auf ein Knie niederging, setzte Danis Herz für einen Schlag aus. Sein Haar war mit getrocknetem Blut verklebt, und an seiner Schläfe glänzte ein tiefer Schnitt rot und blutig. Sein rechter Ärmel war fast bis zum Ellbogen blutig.
»Ihr seid verletzt«, entfuhr es ihr.
»Das?« Dario berührte sich an der Schläfe. »Ein Armbrustschütze hatte versucht, mir einen Bolzen durchs Auge zu jagen, aber ich bin zu schnell geritten. Ich eilte heim zu meiner Königin, um mich in der Wärme ihres Lächelns zu sonnen.«
Er schüttelte den Ärmel und verspritzte rote Tröpfchen.
»Dieses Blut ist nicht meines. Einer meiner Feldwebel meinte, wir sollten zu den Junkischen überlaufen, also habe ich meine Hand in seinen Hals gesteckt und ihm das Herz herausgerissen. Eigentlich wollte ich es meiner Silberkönigin als Geschenk bringen, doch vier der Katzen haben mich abgedrängt und sind fauchend auf mich losgegangen. Eine hätte mich fast erwischt. Also habe ich dem Kerl das Herz ins Gesicht geworfen.«
»Äußerst ritterlich«, sagte Sir Barristan in einem Ton, der genau das Gegenteil vermuten ließ. »Aber habt ihr Nachrichten für Ihre Gnaden?«
»Schlimme Nachrichten, Sir Großvater. Astapor ist nicht mehr, und die Sklavenhändler kommen mit einer großen Streitmacht nach Norden.«
»Diese Nachrichten sind alt und abgestanden«, knurrte der Schurschädel.
»Das sagte eure Mutter auch über die Küsse eures Vaters«, gab Dario zurück. »Süße Königin, ich wäre eher hier gewesen, aber in den Hügeln wimmelt es von junkischen Söldnern. Vier freie Kompanien, eure Sturmkrähen haben sich durch sie alle durchgekämpft. Doch es gibt noch mehr und Schlimmeres. Die Junkai marschieren mit ihrem Heer die Küstenstraße hinauf, und vier Legionen aus Neugies haben sich ihnen angeschlossen. Sie haben Elefanten, 100 Stück, mit Rüstung und Türmen. Dazu kommen Schleuderer aus Tolos und eine Abteilung Kamelreiter aus Quart. Zwei weitere Giskari-Legionen haben sich in Astapor eingeschifft. Wenn unsere Gefangenen die Wahrheit gesagt haben, werden sie auf der anderen Seite des Skaasatans an Land gehen und uns vom Dothrakischen Meer abschneiden.«
Während er seine Geschichte erzählte, fiel immer wieder ein Tropfen rotes Blut auf den Marmorboden, und Dani zuckte zusammen.
»Wie viele Männer sind gefallen?« fragte sie, als er am Ende angelangt war.
»Von unseren?
Ich hatte keine Zeit, sie zu zählen, aber wir haben mehr dazu gewonnen als verloren.
Weitere Abtrünnige?
Weitere tapfere Kerle, die wir für unsere edle Sache gewinnen konnten. Meine Königin wird sie mögen. Einer ist ein Axtmann von den Basiliskeninseln, ein Untier, größer als Belvas. Ihr solltet ihn sehen. Dazu kommen noch einige Westerosi, so etwa 20, vielleicht auch mehr. Deserteure von den Verwehten, die mit den Junkai unzufrieden sind. Sie werden gute Sturmkrähen abgeben.
Wenn ihr das sagt? Dani wollte sich deswegen nicht streiten. Schon bald war Miren vielleicht auf jedes Schwert angewiesen.
Sir Barristan sah Dario stirnrunzelnd an.
»Hauptmann, ihr habt 4 freie Kompanien erwähnt. Wir wissen nur von 3. Die Verwehten, die Langlanzen und die Kompanie der Katze.«
»Sir Großvater kann gut zählen. Die Zweitgeborenen sind zu den Junkai übergelaufen.«
Dario wandte den Kopf zur Seite und spuckte aus.
»Das ist für den braunen Ben Flum. Wenn ich das nächste Mal sein hässliches Gesicht sehe, werde ich ihn von der Kehle bis zum Bauch aufschlitzen und ihm das schwarze Herz herausreißen.«
Dani wollte sprechen, brachte jedoch kein Wort heraus. Sie erinnerte sich an Bens Gesicht, so wie sie es das letzte Mal gesehen hatte. Ein warmes Gesicht. Ein Gesicht, dem ich vertraut habe.
Dunkle Haut und weißes Haar, die gebrochene Nase, die Fältchen in den Augenwinkeln. Sogar die Drachen hatten den alten braunen Ben gemocht. Und er hatte oft damit geprahlt, dass in seinen Adern ebenfalls ein Tropfen Drachenblut floss.
»Dreifachen Verrat wirst du erleben. Einen um des Goldes willen und einen um des Blutes willen.« Und einen um der Liebe willen.
War Pflum der 3. Verrat oder der 2? Und wie sollte sie Ser Jorah einordnen, ihren ruppigen alten Bären? Würde sie denn nie einen Freund haben, dem sie vertrauen konnte?
Was nützen Prophezeiungen, wenn man nicht schlau daraus wird? Wenn ich Hitzda heirate, ehe die Sonne aufgeht, werden diese Heere sich dann auflösen wie der Morgentau und mich in Frieden herrschen lassen?
Darius' Mitteilung hatte heftige Unruhe ausgelöst. Reznak jammerte, der Schurschädel murmelte düster vor sich hin, ihre Blutreiter schworen Rache. Der starke Belvas schlug sich mit der Faust auf seinen narbigen Bauch und versprach, das Herz des braunen Ben mit Pflaumen und Zwiebeln zu verspeisen.
»Bitte«, sagte Dani, doch nur Missandei schien sie zu hören. Die Königin erhob sich.
»Ruhe! Ich habe genug gehört!«
»Euer Gnaden?«
Sir Barristan ging auf ein Knie.
»Wir erwarten eure Befehle. Was sollen wir tun?«
»Wir machen weiter wie geplant. Wir sammeln Vorräte, so viele wir bekommen können.«
»Wenn ich mich umsehe, bin ich verloren.«
»Wir müssen die Tore schließen und alle Kämpfer auf den Mauern postieren. Niemand betritt die Stadt. Niemand verlässt sie.«
Einen Moment lang herrschte Stille in der Halle. Die Männer sahen einander an. Dann fragte Reznak,
»Was ist mit den Astapori?«
Am liebsten hätte sie geschrien, mit den Zähnen geknirscht und ihre Kleider zerrissen und auf den Boden getrommelt.
Stattdessen sagte sie,
»Schließt die Tore! Muss ich es 3-mal sagen?«
Sie waren ihre Kinder, doch sie konnte ihnen jetzt nicht helfen.
»Lasst mich allein, Dario, ihr bleibt. Dieser Schnitt sollte gereinigt werden, und ich habe noch einige Fragen an euch.«
Die anderen verneigten sich und gingen hinaus. Dani führte Dario Naharis die Treppe zu ihrem Schlafgemach hinauf, wo Iri den Schnitt mit Essig auswusch und Jiki die Wunde anschließend mit weißem Leinen verband. Nachdem das geschehen war, schickte sie ihre Zofen ebenfalls fort.
»Eure Kleidung ist ganz blutig«, sagte sie zu Dario. »Zieht sie aus.«
»Nur wenn ihr das Gleiche tut.«
Er küsste sie. Sein Haar roch nach Blut und Rauch und Pferd, und sein Mund fühlte sich hart und heiß auf ihren Lippen an. Dani zitterte in seinen Armen. Als sie sich voneinander lösten, sagte sie,
»Ich dachte, du würdest derjenige sein, der mich verraten würde. Einmal um des Blutes willen und einmal um des Goldes willen und einmal um der Liebe willen, haben die Hexenmeister gesagt. Ich dachte, mit dem braunen Ben habe ich niemals gerechnet. Selbst meine Drachen schienen ihm zu vertrauen. Sie fasste ihren Hauptmann an den Schultern. Versprich mir, dass du dich niemals gegen mich wenden wirst, das würde ich nicht ertragen. Versprich es mir!
Niemals, meine Liebste. Sie glaubte ihm.
»Ich habe versprochen, Hizdat Zolorak zu heiraten, wenn er mir 90 Tage Frieden schenkt, aber jetzt...« »Ich wollte dich, seit ich dich das erste Mal gesehen habe, aber du warst ein Söldner, wankelmütig, verräterisch. Du hast damit geprahlt, schon 100 Frauen gehabt zu haben.«
100?
Dario lachte in seinen violetten Bart hinein. »Ich habe gelogen, süße Königin. Es waren 1000, aber keine war ein Drachen.« Sie hielt ihm die Lippen entgegen. »Worauf wartest du dann noch?«